Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. November 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis, zwei Hinweise sogar in eigener Sache. Dominik, um was geht's?
Ja, der Freitag am 8. November um 3:30 gibt es Bern einfach live und zwar am Swiss Podcast Festival in Zürich im Kino Frame. Dünnt euch dort anmelden, das ist also eine Veranstaltung, die völlig frei ist. Man kann sich dort anmelden und kommen. Die Nebelspalterinnen übrigens, die sind dann am Samstag um 11 Uhr an diesem Podcast Festival. Und wer uns zwei wieder live will sehen mit einem Bern einfach live on Tour, der kann unten dran drauf klicken. Linken auf nebelspalter.ch/events. Wir sind am 21. November in Zug und freuen uns dort auf eine tolle Veranstaltung.
Genau, im besten und tüchtigsten Kanton der Schweiz. Kommen alle, die schauen wollen, wie bürgerliche Politik aussieht, die modern ist, die progressiv ist, die erfolgreich ist und die für alle Bürger gut ist, siehe Krankenkassen, Prämien, besser gesagt, Spital. Nein, sie können Krankenkassenprämien erlassen, weil Zug so viel Geld verdient, wie sie halt die Steuern senken. Könnten sich andere trübselige Kantone wie Jura, Watt oder sonst was es noch gibt, Bern zum Beispiel, könnten sich das einmal auf die Fahne schreiben. Gut, gehen wir zu einem sehr wichtigen Thema, wo diese Woche noch wichtiger wird. Dominik, du hast es im Bundeshausbriefing schon am Freitag angekündigt, alle haben es nachher abgeschrieben. Am Mittwoch wird der Bundesrat ziemlich sicher, nein, sehr sicher, darüber reden, wie es weiter soll gehen bei den Verhandlungen. Und dann ist es am Sonntag, hat gestern auch nochmal etwas gebracht, wo du auch schon geschrieben hast, etwa im Mai, glaube ich. Das ist
sogar im Februar. Neues,
im Februar sogar, aber wichtig, 450 Millionen etwa. Weil die EU von uns, damit sie darf mit uns Handel treiben. Wir haben das Handelsbilanzdefizit mit der EU. Also das heisst, also sie lohnt sich noch bezahlen, dass sie dürfen mehr exportieren in die Schweiz. Es ist so pervers. Und die Diplomaten, die so einen perversen Schrott verhandeln, die sollte man entlassen. Gut, um was geht's?
Ja, es geht um den Kohäsionsbeitrag. Du erinnerst dich, wir zahlen schon lange nicht mehr eine Kohäsionsmilliarde pro 10 Jahre, sondern eben mehr, 1,3 Milliarden, also 130 Millionen pro Jahr. Und das sollte steigen, gemäss meinen Berechnungen, eben nicht auf 450 Millionen, sondern 650 Millionen. Und der Grund ist, die EU nimmt Norwegen als Beispiel, oder? Und Norwegen zahlt 390 Millionen Euro pro Jahr und sagt dann, weil die Schweiz ein höheres BIP hat, oder? Müssen wir das sozusagen wie anrechnen. Wenn man das rechnet, kommt man auf 650 Millionen, die man pro Jahr müsste zahlen, also fünfmal mehr als jetzt. Das ist ein wahnsinniger Beitrag. Und es ist interessant, oder? Befürworter tun das schon rechtfertigen. Ja, da ging es also nicht um ein Zugangserkaufen. Oder der Erik Nussbaumer schreibt auf Twitter, die Schweiz muss sich den Zugang zum Binnenmarkt nicht erkaufen. Sie muss sich entscheiden, ob sie im europäischen Solidaritätsmodell mitmachen will. Oder? Also, man tut es einfach anders framen. Es geht nur um Solidarität. Aber die EU sagt klar, das Mitmachen im Binnenmarkt, der Zugang, der kostet etwas und darum müsst ihr blechen. Also für die EU ist es nicht so, wie der Erik Nussbaumer sagt.
Genau. Was wirklich Solidarität wäre mit der EU oder sagen wir mit den Europäern, wäre, wenn wir unsere Armee würden aufrüsten, wenn wir auf 2-3% aufgehörten, das wäre ein echter Beitrag, das wäre ein Beitrag an die NATO, das wäre ein Beitrag an die Sicherheit in Europa. Das könnte ich unterstützen, weil da haben wir wirklich auch da sind wir Trittbrettfahrer, allerdings nicht von der EU, die selber nichts zahlt, sondern von den Amerikanern. Für das bin ich absolut bereit, dass wir jedes Jahr 450 Millionen in die Armee würden setzen. Kein Problem, Erik Nussbaumer, das könnten wir doch auch machen. Das wären Solidaritätsgesten, wo doch dir auch gefallen würden. Tun die doch für das einsetzen. Wie das andere Geld fließt auf Bulgarien und Rumänien, zwei von den korruptesten Ländern der ganzen Welt. Das bringt nichts, das bringt gar nichts, das ist nichts anderes als ein Tribut, wo uns Kolonialmacht Brüssel verlangt. Und ich habe heute gerade einen Hinweis bekommen von der Economy Suisse, dass sie nichts mehr offensichtlich aufregt, als wenn man sagt, es sei ein koloniales Verhältnis, das da jetzt neu ausgehandelt wird. Deshalb sagen wir es noch einmal, kolonial, kolonial. Wer will, dass die Schweiz so einer kleinen Kolonie von der Europäischen Union absteigt, der findet das Rahmenabkommen gut. Und wer das nicht will, sagt nein.
Interessant ist, wenn du Economie Suisse erwähnst, ihre neueste Kampagne, das fährt ja seit Jahren, fahren sie da die Kampagne stark und vernetzt. Und das hat man schon 2021 dann gesehen. Man fängt dann mit Testimonials an. Immer so etwa eine Woche, zwei, bevor der Bundesrat darüber redet. Und jetzt sind auch so Inserate erschienen. Wir sagen Ja zu den Bilateralen. Und dann sieht man die üblichen Verdächtigen, die mehr oder weniger erfolglosen Unternehmer, die dort mitmachen. Bei Economy Suisse, wo alle den Zug verpasst haben, also wo alle komplett auf die EU ausgerichtet sind und auf den Binnenmarkt und darum eben ein bisschen verpasst haben, weltweit, global, wettbewerbsfähig und weltoffen zu sein statt europhil. Aber das Interessante ist, eben, man sagt nur defensiv, wir sagen Ja zu den Bilateralen. Man sagt nicht, wir sagen Ja zu einer politisch-rechtlichen Anbindung der Schweiz an die EU mit dem Europäischen Gerichtshof, der die Auslegung macht. Oder? Das getraut man sich dann eben nicht.
Genau, und es ist ein alter Trick von Leuten, die probieren, in einer Debatte sich durchzusetzen. Ist nicht so ein origineller Trick, aber wird immer wieder angewendet. Man tut die Position vom Gegner so verzerren, dass sie nachher so dumm ist und dass man nachher nur noch mit einem Pappkamerad muss kämpfen. Niemand, der die neuen Kolonialverträge mit der EU nicht gut findet, hat etwas gegen die Bilateralen, wie wir sie jetzt haben. Ausser bei der Personenfreizügigkeit, da müssen wir nachrüsten, da müssen wir nachverhandeln. Aber sonst haben wir nichts dagegen. Wir schlucken sogar die 40 Döner. Das tun wir alles gern schlucken für die EU. Das ist nicht der Punkt. Niemand will die künden. Und wenn die Verträge für die EU, wie sie behaupten, so unerträglich sind, so schlimm, EU tun sie doch einfach künden. Tun sie doch künden. Die EU, die grosse EU, die so mächtig ist, kann die nicht künden. Wieso echt? Weil sie sehr vorteilhaft sind für die EU. Wahrscheinlich sogar vorteilhafter für die EU als für uns. Aber solche Gedanken sind offensichtlich in Bern, im EDA, deren europhile Hochburg, nicht mehr so verbreitet. Ich verstehe es auch nicht ganz. Aber wie gesagt, wenn Economy Suisse sagt, es geht um die Bilateralen, das ist ein Trick. Das stimmt nicht. Es geht nicht um die Bilateralen, sondern es geht um etwas, was qualitativ etwas völlig anderes ist, um einen Kolonialvertrag. Wollt ihr Kolonie werden von der Europäischen Union? Das könnt ihr! Könnt ihr! Das ist kein Problem! Könnt ihr im Wilhelm Tell nachlesen, hat auch dort Leute gegeben, die gerne Kolonie geworden wären von einem grösseren Reich. Auch da sind wir völlig offen, wenn ihr eine Kolonie werden wollt, aber sind wenigstens ehrlich.
Ja, und dann hat man auch Rechtssicherheit, oder? Das ist das nächste
Argument. Ja, das ist, Britisch-Indien hat unglaublich viel Rechtssicherheit. Wunderbar. Hat immer gewusst, was London sagt, gilt. Das ist viel angenehmer, als wenn man nicht weiss, was gilt.
Das finde ich eben auch. Das ist auch das Absurde an dem Argument. Wir haben nochmal das Nebelspalter Politbarometer super aufgedröselt. Einfach für alle, die jetzt sich nicht Fan sind von der SVP oder so, haben wir nochmal genau rausgestellt, oder? Wie es in der Mitte und bei der FDP-Anhänger aussieht. Und das ist schon verrückt, wenn man das so zusammenliest. Ich kann es unten dran verlinken. Oder die Mehrheit bei den Anhängern von FDP und Mitte, die kritisch bis ablehnend sind, da kannst du eigentlich jede Frage nehmen. Man ist immer irgendwo zwischen 65 und teilweise bis zu 85%, wo also zum Beispiel eben der Gerichtshof von der EU problematisch findet oder auch die Möglichkeit, dass die EU die Schweiz kann sanktionieren, wobei das heisst ja auch Ausgleichsmaßnahmen, gell? Also man sollte es nicht auch anders framen. Oder auch die Geschichte mit dem Ständemeer ist ganz klar. 76% von der Mitte-Sympathisanten, 78% von der FDP-Sympathisanten wollen, dass das Vertragspaket auch den Ständen vorgelegt wird. Und das ist wirklich verrückt. Was soll der Bundesrat machen, wenn er keine richtig griffige Schutzklausel überkommt? 57% von der Mitte-Anhänger, 65% von der FDP-Anhänger sind der Meinung, der Bundesrat soll entweder die Verhandlungen sistieren und später wieder aufnehmen oder sie ganz abbrechen oder das Vertragspaket zwar unterzeichnen, aber dem Parlament zur Ablehnung empfehlen, was wäre noch lustig wäre.
Genau, jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, die Meinungen sind noch nicht gemacht. Die FDP-Leute und die Mitte-Leute wissen noch nicht genau, was genau ist. Und das stimmt dumm. Auch ein bisschen. Aber es sind doch sehr detaillierte Fragen, wo man recht deutlich schon sieht, in welche Richtung es eigentlich geht bei den Leuten, die bürgerlich sind. Und es ist einfach so, mittlerweile, sagen Sie doch einfach auch offen, die Regulierungsmaschine EU hat nicht mehr viel zu tun mit liberalem Gedankengut. Das war früher mal in den 90er Jahren. Hat sehr viele neoliberale Gedanken drin gehabt, die man durchaus hat können gut finden konnte. Aber das ist lange vorbei. Es ist eine Regulierungsmaschine, die in jeder Beziehung verheerend ist. Auch vielleicht noch etwas anderes. Es ist auch eine Maschine, die auch nicht mehr sehr zuverlässig ist. Es verlottert viel. Hat mir ein sehr wichtiger Präsident von einer grossen Firma in der Schweiz letztlich gesagt. Es verlottert viel in dieser EU und man muss ehrlich befürchten, es geht noch weiter abwärts. Und von dem her, wir müssen nicht so wahnsinnig unsicher gegenüber dieser EU auftreten. Die können froh sein, dass wir überhaupt noch mit denen wollen, Verträge abschliessen wollen. Andere haben da mehr Mühe. Also von dem her, gibt keinen Grund für den Canossa-Gang. Gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, das ist der Christoph Berger. Auch ein interessanter Mann. Ein Arzt und der Präsident von der Impfpräsident, glaube ich, oder? Von der Impfkommission. Ist jetzt zurückgetreten, hat ein Interview gegeben, der Sonntagszeitung. Sehr bemerkenswert. Um was geht's?
Ja, er ist ehrlich und er ist selbstkritisch und er sagt vieles, wo wir bei Bern einfach oder beim Nebelspalter auch gesagt haben. Er ist überzeugt, man hat die Impfung ein bisschen zu vorschnell auch gepriesen, insbesondere auch, dass sie eben die Verbreitung vom Virus bremsen. Und er sagt, man hätte viel mehr müssen darüber nachdenken, wie man das Impfregime und das Massnahmenregime früher könnte beenden, insbesondere dann, nachdem die Risikopersonen ausreichend Gelegenheit haben, sich zu impfen. Und das ist noch interessant, dass er das jetzt sagt. Weil er geht, kann er jetzt sicher ein bisschen freier reden. Aber das ist ja das Problem. Und das wird auch bei der nächsten Pandemie, befürchte ich, ein bisschen das Problem sein. Oder dass die Leute, die die Verantwortung tragen, solange sie sie tragen, eben nicht können ehrlich sein. Und da müssen wir, meiner Ansicht nach, schon noch ziemlich viel überlegen, wie kann man das machen, dass nicht irgendwie alle, die müssen entscheiden, einfach immer für möglichst viele Massnahmen und möglichst viel Regulierung sind.
Absolut, es geht wirklich auch ein bisschen um Gewaltenteilung, oder? Ich habe jetzt über das Wochenende gerade ein saugutes Buch gelesen von einem Amerikaner, der heisst Alan Kahan, über die Geschichte vom Liberalismus. Und er fängt da natürlich an mit den grossen zwei, mit Montesquieu und Adam Smith. Und bei Montesquieu ist das wirklich, das ist eigentlich einer der Kernüberzeugungen vom Liberalismus, dass du musst Gewalt teilen, was nur geht, dass du Wettbewerb brauchst. Und das ist wirklich bei der Pandemie eins der grossen Probleme gewesen. Haben wir Medien auch, also ich würde jetzt sagen, nur die Nebelspalter nicht unbedingt, aber der Rest der Medien ist schaurig versagt. Weil es ist einfach wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir pluralistisch sind und dass Leute wie Christoph Berger sich auch getrauen, das dann zu sagen und ihre Zweifel zu äußern und nicht niedergeschrauen werden von den linksgewickelten Journalisten oder von den linken Politikern oder vom Bundesamt für Gesundheit. Das war ganz ein grosser Missstand gewesen. Ich finde, in der Schweiz war es weniger schlimm gewesen als in anderen Orten. Deshalb sehen wir ja auch, dass das Ergebnis bei uns ein bisschen weniger schlimm war. Aber ich finde es gut, dass der Christoph Berger da «He came clean», oder wie das im Amerikanischen heisst, das ist gut. Aber vielleicht hat er es auch ein bisschen früher noch. Er hat es immer schon gesagt, man hat es schon gewusst. Aber vielleicht ein bisschen deutlicher hätte man es auch noch können sagen.
Ja, es kommt noch dazu, oder? Wenn du es genau überlegst, und den Gedanken habe ich habe mich kürzlich getroffen mit dem Daniel Hannan, oder? Und er hat ja schon sehr früh, ich kann mich erinnern, ich glaube am 19. Februar 2020 im Telegraph gewarnt, was da könnte passieren. Und er sagt, das Problem sind natürlich die Anreize, oder? Dass die Leute, die der Verantwortung sind, sie gehen viel weniger Risiko ein, wenn sie mehr Massnahmen, mehr Regulierung und mehr Sachen fordern, oder? Als wenn sie das Risiko eingehen. Und Schweden, dort hat es jemanden gegeben, einen Mediziner, der das Risiko eingegangen ist. Das braucht ziemlich viel, weil du dann vielleicht drankommst. Aber wenn du viele Massnahmen forderst und dann passiert nichts, dann hast du wahrscheinlich eben den besseren Zug. Und diesen Anreiz, den müssen wir irgendwie umkehren, damit auch die Leute, die zu viele Massnahmen fordern, irgendwo durch mit Verantwortung übernehmen irgendein ist.
Genau, und der andere Anreiz, der halt auch falsch ist, der Konformist, der natürlich genau mit der ganzen grossen Menge immer denkt, der wird nachher nie zusammengeschissen, weil er ja, ich kann immer sagen, ja, alle haben es ja gemacht, alle genau. 20 anderen haben das auch gemacht. Wieso tun ihr mich jetzt kritisieren? Wir alle haben das gemacht und der einzige Querulant in Schweden, ja gut, wer will ein Querulant sein? Und das ist halt auch der Punkt, oder? Wir Menschen sind Konformisten und wenn man den Anreiz schafft, dass es bequemer noch ist, als Konformist zu leben, dann ist es ganz fatal und das ist halt die Krise ein ganz grosses Problem. Und ich sage es noch einmal, wir haben mit der Demokratie Institutionen geschaffen, die eigentlich den Wettbewerb immer wieder erzwingen oder eben auch Gewaltenteilung. Ich meine, das ist ja eigentlich willkürlich, dass man einfach sagt, es gibt eine Exekutive, eine Legislative und eine Judikative. Das ist eine willkürliche Trennung. Und das ist eigentlich, wenn man die Weltgeschichte anschaut, total unspeziell. Hat niemand so geschaffen. Es ist nicht normal für uns Menschen, dass wir uns das Leben schwer machen mit Wettbewerb. Deshalb muss man schauen, dass Institutionen da sind, die das einfach erzwingen und die man nicht wegbringen kann. Und deshalb ist bei der Pandemie sehr, sehr viel falsch gelaufen. Und ich sage es noch einmal, weil die Medien haben den Druck nicht gemacht, haben den nicht aufrechterhalten. Das Parlament auch hat sich sehr schnell in die Ferien schicken lassen vom Bundesrat. Auch das war komisch gewesen. Und von den Kantonen wollen wir auch nicht reden, wo eigentlich ihre Macht, die sie durchaus haben, auch viel zu wenig ausgenutzt haben. Gut, gehen wir zu einem letzten Thema. Ja, es ist immer wieder deprimierend, wenn wir über unser nördliches Nachbarland nachdenken müssen. Und das wird noch enorme Folgen haben für uns Schweizer übrigens. Das ist den meisten gar noch nicht bewusst, wie schlecht das in Deutschland geht und wie das unsere Maschinenindustrie, unsere Metallindustrie, unsere KMU, die häufig in dieser Branche tätig sind, wahnsinnig trifft. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was für Bestellungsrückgänge dort zu verzeichnen sind. Deutschland ist in der totalen Superkrise. Die Automobilindustrie kämpft ums Überleben. Jetzt wieder ein Beispiel, das zeigt, warum es den Deutschen nicht gut geht. Alex Reichmuth hat dazu einen interessanten Artikel gemacht. Dominik, um was geht's?
Ja, das ist unglaublich, wie Subventionen verteilt werden für Ökostrom, also konkret Wind und Solar. Und du erinnerst dich an den berühmten Satz von der Solarlobby, die Sonne schickt keine Rechnung. Das stimmt eben leider nicht, weil er nimmt einfach das Beispiel vom September 2024. Das ist also ich habe die Zahl noch nie gesehen. Oder? In diesem Monat hat Deutschland 2,6 Milliarden Euro an Subventionen an Produzenten von Wind- und Solarstrom gezahlt. Der dabei entstandene Strom, ziemlich viel Strom, aber zu viel Strom, der hat aber an der Börse einen Erlös und damit einen Wert von lediglich 145 Millionen Euro. Also nur 6% von den Subventionen erbracht. Und das ist komplett irre. Deutschland hat bereits 9 Milliarden zusätzliche Mittel auf die Seite tun. Man ist bei rund 20 Milliarden im Moment und möglicherweise langt das bis Ende Jahr nicht, um alle die versprochenen Subventionen zu zahlen. Und das ist völlig irre. Also der deutsche Staat geht unter anderem, nicht nur, aber unter anderem wegen diesen sogenannten Ökostrombeihilfen nach dem EEG, dem Erneuerbaren Energiengesetz, irgendwann einmal zu Boden. Und das ist der Grund, warum warum der Herr Lindner jetzt auch diese Woche oder Ende Woche, letzte Woche, die Notbremse müssen ziehen. Es kann nicht mehr so weitergehen.
Genau. Und ich glaube, es wird eine sehr interessante Woche sowieso. Weil es sind ja verschiedene Sachen. Also es ist durchaus möglich, dass die Bundesregierung, die sogenannte Ampelregierung, man kann auch sagen, die Regierung der Inkompetenz, die Regierung der Unfähigkeit, das ist wahrscheinlich die unglücklichste und glückloseste Regierung, die Deutschland hat seit dem Kabinett Adolf Hitler. Ja, es tut mir leid, es ist so. Es hat noch niemand so dem Land geschadet. Hitler hat mehr geschadet, aber das ist, kommt näher. Und dann dürfen wir auch immer sagen, da geht es auch um Angela Merkel. Die hat 16 Jahre alles schön vorbereitet, dass das Land jetzt am Abgrund steht. Das muss man auch mal sagen. Aber eben, wie gesagt, die Woche ist ereignisreich. Es könnte sein, dass die Bundesregierung stürzt. Zweitens haben wir morgen amerikanische Wahlen. Alle wissen das. Je nachdem ist es Harris oder Trump. Das ist auch noch ereignisreich. Und dann haben wir gesagt, der Bundesrat muss heute nicht mit am Mittwoch entscheiden, ob er weitermacht mit diesen Elendsverhandlungen mit dem Brüssel oder nicht. So wie wir den Bundesrat kennen, Dominik, wird da nicht irgendetwas Dramatisches passieren. Aber was doch ein interessanter Hinweis ist, einfach, wo wir euch merken, wenn es richtig Krach gibt, wenn es wirklich nicht sich einigen können, dann gibt es einfach eine kurze, dürre Pressemitteilung. Ist das richtig, Dominik?
Oder gar keine. Oder je dürrer, oder eben gar keine, dann hat es wirklich Differenzen gegeben im Bundesrat. Also das ist ein bisschen die Faustregel, die ich sagen und auf das achte ich auch am Mittwoch.
Und was erwartest du? Hast du das Gefühl, man tut sich einigen oder was muss man da?
Ich glaube, man wird auch einfach rein, weil man den Zeitdruck sich selber auferlegt hat, auf Mitte Dezember, weil man Händchen schütteln auf Brüssel, die Viola Amherd will das unbedingt noch machen. Und Text sollen aber dann gar nicht veröffentlicht werden. Also man geht nur Händchen schütteln, geht ein Foto machen und dann fliegt man wieder zurück. Und wir sollen dann irgendwie einfach glauben, dass alles gut ist. Aber um das anzubringen, muss die Schweiz einfach in allen Punkten nachgehen. Und das sind insbesondere sind das Punkte im Strom, im Landverkehrsabkommen, also der Zugang vom öffentlichen Verkehr zu Schweizer Bahnen. Auch das ist im Übrigen ein Thema, das wir bei nebelspalter.ch schon mehrfach thematisiert haben. Und dann auch bei der Personenfreizügigkeit. Also es geht um den Zugang von EU-Studenten zu Schweizer Unis. Sollte der Zugang völlig frei werden, dann ist einfach die Schweizer Matura gleichgestellt dem deutschen Abitur. Und ich weiss nicht, ob ich das toll finde, oder? Dann geht es dort eben auch noch um die Studiengebühren. Du erinnerst dich, das Parlament hat kürzlich beschlossen, dass Ausländer dreimal so viel müssen zahlen. Und ja, das könnte sein, dass die EU sich durchsetzt. Und dann ist es ein tolles Beispiel, dann muss die Schweiz den Beschluss vom Parlament zurücknehmen. Und das ist ein tolles Beispiel, eben, wie es halt eben gleich ein Kolonialvertrag ist.
Genau, also nicht ein bisschen, sondern das ist eben genau, wie britisch Indien unter den Engländern gelebt hat. Ist auch gut gewesen. Nichts dagegen. Ist gut gelaufen. Also wer britisch Indien will werden, oder britisch Indien ist jetzt fast ein bisschen zu gross. Die Schweiz ist natürlich kleiner. Genau. Was sind wir denn? Oh, Ghana. Ghana oder so. Irak ist noch schön gewesen. Oder Palästina, das wäre genau, auch eine Kolonie gewesen von den Engländern. Also das ist etwa die Zukunft von der Schweiz, wo uns Leute empfehlen, wo sonst, ich weiss nicht, von der Geschichte vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Vielleicht noch schnell etwas wegen dem Abitur, würde ich sagen. Das ist ja sicher eine Angleichung, die absolut zu Recht erfolgt, weil etwa fast 50% der Deutschen in einem Jahrgang machen ja jetzt Abitur. Und wie wir alle wissen, sind die Deutschen ja 500 Mal gescheiter als wir. Deshalb ist es klar, dass halt die so viel Abitur machen können. Nein, Spass beiseite, das sieht natürlich, da sieht man, dass das Niveau völlig anders ist. Und wir wären nicht bachen, wenn wir auf das eingehen würden. Aber so wie wir unsere Diplomaten kennen, die noch nie verhandelt haben in Brüssel, können wir davon ausgehen, sie gehen überall noch. Und der Bundesrat hofft wahrscheinlich am Schluss aufs Volk. So lächerlich ist das nämlich. Er getraut sich nicht, Nein zu sagen. Das Volk soll dann Nein sagen. Gut, das war es. Bern einfach von dem 4. November 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Solltet ihr uns abonnieren, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet. Und zweitens, ganz wichtig, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht wollt, eine Kolonie werden von der EU. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit und einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.